ihr Lieben. Schön. Schön, dass wir so unter uns sind. Ne? Das ist doch schon erstmal gute Ausgangsposition. Und ich denke, ich werde versuchen, einige grundlegende Sachen zu sagen über uns Frauen. Und ich sag mal, es ist mit Sicherheit nicht das vollständige Bild, aber einiges, was mir so auch im Laufe der Jahre gekommen ist und letztendlich auch durchlesen von guten Büchern, was ja nicht verboten ist, was ich auch jedem wärmstens empfehle. Wirklich. Gute Bücher sind gut, wenn man dann tut, was man gelesen hat. Genau. Ansonsten nützt das alles nichts. Ich will anfangen mit einem Vers aus dem 1. Timotheus 1, Vers 5. Also mit Bibelversen wird es tüchtig einhergehen, weil ich das Wort einfach sehr liebe. Und es gibt uns Aufschluss über alles, was wir brauchen in unserem Leben und wissen müssen. Das Endziel der Weisung oder des Gebotes oder dieser Predigt oder dessen, was wir hören, ist Liebe. Was es bewirken soll, ist Liebe. Aus einem reinen Herzen, einem guten Gewissen und ungeheucheltem Glauben. Die Kriterien für diese Liebe, die Gott uns gibt, auch für unseren Ehemann, oder die Basis für diese Liebe, ist ein reines Herz, was uns Jesus schenkt, wo wir vielleicht jetzt auch im Laufe der Zeit Sachen erkannt haben oder noch erkennen werden, wo wir sagen, Herr, vergib mir, ich habe gesündigt, ich bin völlig schräg gelaufen. Und das Blut Jesu reinigt uns, das ist das reine Herz, damit kommt ein gutes Gewissen. Damit können wir den Ankläger, den Verkläger der Brüder, der auch unseren Mann in unseren Herzen verklagt, auch der uns selber verklagt, in seine Grenzen weisen und sagen, geh aus meinen Gedanken, geh weg aus meinem Leben und vergifte mich nicht mehr, das gute Gewissen durch das Blut Jesu. Und einen ungeheuchelten Glauben, der dadurch kommt, dass wir selber eine Beziehung zu Jesus haben. Leider sind wir Frauen gerne geneigt, wenn wir jetzt eine christliche Ehe führen, dass unser Mann das alles machen muss, und frustriert, wenn unser Mann passiv ist oder da irgendwo in den Seilen hängt und gerade nicht kann oder nicht will, und verstecken uns hinter dem und sagen, naja, da kann ich ja nicht. Mein Mann müsse ja, aber der macht ja nicht und deswegen geht's mir so schlecht. Und das ist eine echte Lüge, die uns auch der Teufel gerne vorhält, und wenn man ein bisschen religiös geprägt ist, ohne weiteres vorhalten kann, weil ja der Mann das Haupt ist. Und wer bin ich da? Und mit dieser Lüge müssen wir einfach uns beschäftigen und sagen, nee, das ist nicht der Fall. Gott fragt jeden von uns, und Gott sieht nicht drauf, ob du jetzt eine Frau bist oder ob du ein Mann bist. Gott fragt jeden von uns nach unserem eigenen geistlichen Leben und nach unserer Beziehung zu Jesus. Die ist nicht auf Geschlechter aufgeteilt. Der hat das und der hat das, und weil der Haupt ist, muss der mehr haben als der andere. Sondern jeder hat für sein eigenes Leben eine Verantwortung, eine Berufung, eine Wertschätzung, eine spezielle Wertschätzung von Gott. Und das ist in unserer Gesellschaft und auch in unserer christlichen Gesellschaft so verdreht und pervertiert und nicht schön. Gut, die Verantwortung der Ehefrauen. Wir fangen natürlich logischerweise mit dem ersten Buch Mose an, bei der Schöpfung, wo schon so viel Geheimnisse drin stehen, die ich jetzt auch alle nicht gut auslegen kann, aber doch einiges möchte ich versuchen. 1. Mose, Kapitel 2, ab Vers 18. Und Gott, der Herr, sprach, es ist nicht gut, dass der Mensch allein sei. Ich will ihm eine Hilfe machen, die ihm entspricht. Da ließ der Herr einen tiefen Schlaf auf den Menschen fallen, sodass er einschlief. Und er nahm eine von seinen Rippen und verschloss ihre Stelle mit Fleisch. Und Gott, der Herr, baute die Rippe, die er von dem Menschen genommen hatte, zu einer Frau, und er brachte sie zum Menschen. Das sagte der Mensch, diese endlich ist Gebein von meinem Gebein und Fleisch von meinem Fleisch. Diese soll Männin heißen, denn vom Mann ist sie genommen. Und bis dahin erstmal, das ist sozusagen die Schöpfung der allerersten Frau. Sie unterscheidet sich schon grundlegend von der Erschaffung des Mannes. Und wir wollen das einfach nur mal registrieren, dass es so ist, dass Gott Erde nahm, Leben nahm und daraus einen Körper formte und dem Körper Leben einhauchte. Das war der Mann. Dieses Verb, das dort genommen ist, dass Gott diesen Menschen formte, es kommt aus dem Handwerk, aus dem Töpfern, aus dem Kneten, aus dem Basteln, also ja, was formen aus Ton oder wie man sagt vom Töpfer, ne? Herr. Und bei der Frau steht, und Gott der Herr baute die Rippe zu einer Frau. Das ist ein Ding, wo ich glaube, dass manche sich das doch mal auf der Zunge zergehen lassen müssen, weil wir oft für unseren eigenen Körper so wenig Wertschätzung haben und so auch in unserer Gesellschaft suggeriert wird, dass ja, also ab einer gewissen Kilozahl, ab einer gewissen Größe, ich bin zu kurz für mein Gewicht oder wie soll man auch so schön sagen, es wird so viel dieses Schönheitsideal hochgepusht und wenn du so nicht aussiehst, dann bist du an sich schon nur noch die Hälfte wert. Und das ist eine echte Geißel. Das ist wirklich so. Und wenn du sagst, gut, das Schnitzel, das ist jetzt irgendwie immer noch zu sehen hier. Und mein Bauch und die Beine und ja, die Hüfte. Aber das kann schon sein. Und Gott will auch, dass wir bewusst und sinnvoll mit unserem Körper umgehen. Das ist nicht die Frage. Aber prinzipiell und grundsätzlich hat Gott uns so gemacht, wie wir sind. Und Gott hat uns gebaut. Und Gott hat uns so schön gefunden. Und ich glaube, dass wir, wenn das in unseren Herzen echt so ein bisschen Selbsthass ist, oder zu sagen, ich bin ja irgendwie schon immer an manchen Stellen zu dick oder irgend so, dass wir anfangen zu sagen, nein, ich komme jetzt gegen diese Lügen und ich sage, der Herr findet mich schön. Natürlich kommt dazu, dass unsere Männer irgendwo in der Pflicht sind und ich denke, dass der Axel den das jetzt so schön verklickern wird, dass die Männer in der Pflicht sind, ihren Frauen zu sagen, dass sie sie schön finden. Das kommt dazu und das ist wirklich wichtig. Das ist nicht unerheblich. Das ist wirklich, das gehört dazu. Weil wir haben nun mal menschliche Ohren. Wir müssen mit unseren menschlichen Ohren auch menschliche Worte hören. Das ist klar. Aber in unseren Herzen muss prinzipiell eine geistliche Weiche gestellt sein, zu sagen, ich will mich annehmen, weil der Herr hat mich so gemacht, wie ich bin. Und so bin ich schön vor ihm. Ich habe vielleicht Locken, ich wollte schon immer glatte Haare. Gut, ich höre es auf mit diesen Glätteisen. Schluss. Ich habe vielleicht glatte Haare, wollte schon immer Locken. Ich verdrehe sie mir mit Gewalt. Aber nicht unter diesem Zwang zu stehen, sein zu müssen, wie. Wir sind frei. Das ist das Erste. Also, Gott hat die Frau gebaut. Und er hat sie gebaut, damit sie in die Einsamkeit des Mannes reinkommt. Da ist ein Zustand, da ist nicht in Ordnung, dass ein Mann alleine ist für sich oder dass einer alleine durchs ganze Leben geht. Und das ist letztendlich auch ein Bild. Gott hat ja gesagt, ich schaffe sie zu meinem Bild. Das heißt, Beziehungen sind schon immer ein Bestandteil des Wesens und des Lebens Gottes selbst. Und deswegen will er, dass auch wir in solchen Beziehungen leben, wie zum Beispiel Gott der Vater mit Jesus. Und das ist ein relativ hoher Anspruch, würde ich mal sagen, weil unsere Beziehung manchmal ein bisschen anders aussieht und so mehr von Streit oder Spannungen oder Konflikten geprägt ist. Aber das ist letztendlich das Ziel, dass wir in unserer Beziehung die Beziehung der Gottheit widerspiegeln. Es geht auch nur mit Jesus. Es ist nicht so, dass wir das aus unserer Kraft könnten, sondern wir brauchen dazu seine Hilfe. Jetzt kommen ein paar wichtige Kriterien, die uns sagen, Gott hat eine Rippe genommen. Das hat was zu bedeuten. Das ist wie so viel in der Bibel echt prophetisch getan, weil dass der Brustkorb, der ja aus den Rippen besteht, bewirkt überhaupt, dass ein Mensch aufrecht gehen kann. Denn eine Wirbelsäule haben ja auch Tiere, bis hin zum Fisch, aber deswegen können die nicht aufrecht gehen. Der aufrechte Gang kommt durch den Brustkorb, durch die Rippen. Und Gott hat die Frau aus einer Rippe gebaut. Können wir uns mal ganz kurz hineinversetzen, warum hat Gott nicht einen Fußknochen genommen? Warum hat Gott nicht in Schädelknochen genommen? Also Gott wusste von der Anatomie seines Menschen, weil er hat ihn ja gebaut. Der wusste ja auch, gut, ich nehme ein Stück Hand, Ne? Gibt es ja auch viele Knochen hier, massenhaft. Gott nimmt einen von der Rippe und das hat was zu bedeuten. Das bedeutet, dass die Frau letztendlich die emotionale Unterstützung für ihren Mann ist. Das ist eine ganz wichtige Eigenschaft, die wir haben als Frauen, in einer Art und Weise das Herz unseres Mannes zu bewahren vor, also oder sagen wir mal auch Geheimnisse aus dem Herz unseres Mannes zu bewahren vor der Öffentlichkeit. So wie eine Rippe vorm Herzen ist und letztendlich Gott einen Brustkorb gebaut hat, der relativ strong ist, um unser allerwichtigstes Lebensorgan zu schützen. Ne? So sind wir in diesem Sinne, in dieser Funktion für unseren Mann. Und Gott wollte nicht, dass wir sozusagen, wenn wir das jetzt versinnbildlichen würden, auf dem Fußknochen als eine Sklavin agieren oder aus dem Schädelknochen meinetwegen, dass wir über unserem Mann stehen oder irgend sowas, sondern eben wirklich diese Bedeutung, dass wir die Vertraulichkeiten unseres Mannes bewahren, dass wir eigentlich letztendlich sein Schutz sind. Und wenn wir uns wieder zurückdenken auf die Beziehung zwischen Gott, dem Vater, dem Sohn, dem Heiligen Geist, dann sind das alles Eigenschaften, die der Heilige Geist hat. Schutz, trösten, ermutigen. Und das ist, was Gott gemeint hat, als er gesagt hat, ich will ihm eine Hilfe schaffen. Weil wenn man alleine ist, dann, und viele Frauen, die auch alleinstehend sind, die haben letztendlich auch das Problem, dass die Ermutigung so oft fehlt. Der Trost. Und das ist in der Ehe wirklich wichtig und das ist in erster Linie die Aufgabe von der Frau zu dem Mann hin. Jesus sagt es im Johannesevangelium, ich werde den Vater bitten, er wird euch einen anderen Helfer geben, den Geist der Wahrheit. Und diese Eigenschaften des Heiligen Geistes sind letztendlich Eigenschaften, die Gott am Anfang der Schöpfung auch auf die Frau gelegt hat. So eine Funktion. Das ist so entgegengesetzt dem, was wir in unserem religiösen Bild über Frau und Unterordnung und bitte unter dem Pantoffel und also der angewärmten Pantoffel an den Fuß schieben, wenn er dann von der Arbeit kommt oder so, diese ganzen komischen Klischees, das ist so entgegengesetzt dem. Ne? Wenn wir denken, was der Heilige Geist für uns tut und wie er uns letztendlich unterstützt und ja, seine Arbeit tut, dass Gott uns das gegeben hat. Und das sind alles Wahrheiten, die sind jetzt schnell gesagt, aber ich will das einfach auch deshalb sagen, weil solche Wahrheiten in unserem Herzen einen Umdenkprozess erstmal in Gang bringen müssen. Dass wir, wenn wir an diesen Stellen verletzt sind oder auch vielleicht in unserer Familie was anderes gesehen haben oder gar nichts gesehen haben, gibt es ja auch, dass wir lernen, so zu denken, wie die Schrift sagt. Im 1. Petrus steht, dass wir, wie neugeborene Kinder sind, sehr schön demonstriert hier mit Bibi, begierig nach der vernünftigen und unverfälschten Milch, das ist das Wort Gottes, weil dadurch wachsen wir zur Rettung. Das bedeutet, wir sind gerettet, wir sind angenommen von Jesus, aber wir wachsen auch zur Rettung. Warum? Weil unser Mensch kaputt ist, weil unsere Seele kaputt ist, weil wir das Falsche gelernt haben, weil wir verletzt worden sind, weil wir in eine falsche Richtung gegangen sind und echt gesündigt haben. Wir wachsen zur Rettung. Das ist ganz oft in der Bibel, dass du einen festen Punkt hast, von einem Ereignis, das stattfindet und gleichzeitig ist es ein Prozess. Und das ist es hier auch. Wir hatten heute Vormittag schon den Vers aus dem Römer 12, dass wir nicht dieser Welt gleichförmig sind. Und das ist ein echter Grundsatz für unsere biblische Lehre über auch die Rolle der Frau. Wir haben in unserer Gesellschaft und in unserem ganzen Denken, in unserem humanismusverseuchten Land einfach so ein völlig falsches Bild von der Frau. Es ist immer die Betonung, ja, alles, was Christen sind, die sind so konservativ, da ist die Frau ja nur ein armes, unterdrücktes Mauerblümchen, was sich gar nicht äußern kann, was völlig inkompetent ist und sich den ganzen Tag zu Hause langweilt. Und aus diesem Grunde müssen wir jetzt so diese Emanzipation wirklich vorantreiben, dass die Frau also auch jemand ist und das kann ja gar nicht sein und jetzt lernst und studierst mal was Ordentliches und dann kommst du in dein Leben vorwärts und dann kriegst du gutes Geld, weil du einen ordentlichen Job bekommst und alles und wie du dann deine Familie mit unter einen Hut kriegst, na, das machen wir dann irgendwie, da geben wir dir dann einen Krippenplatz, dann kannst du ganz schnell weitermachen. Das sind alles solche absolut zerstörerischen Ideen, die einfach darauf angelegt sind, das göttliche Bild erstens von der Frau noch mehr zu diffamieren und zu zerstören und zweitens auch Familie kaputt zu machen. Und das ist nun mal die erste und kleinste Zelle in der Gemeinde, eine Familie oder auch ein Ehepaar, eine gute Ehebeziehung. Und das sollte nicht kaputt sein, das sollte ganz sein und funktionieren. Und für den Moment, denke ich, scheinen uns Gottes Maßstäbe wirklich hoch. Und du sagst, meine Güte, was hat das mit mir zu tun? Aber letztendlich verändern wir Gottes Maßstäbe nicht. Wir werden uns dem irgendwo unterordnen und unsere sündige Natur, von der haben wir gesagt, dass sie gestorben ist mit Jesus durch die Taufe in den Tod, Römer 6. Und in der Neuheit des Lebens wandeln, das klingt so schön geistlich, das bedeutet aber ganz banal im Alltag, dass wir die Maßstäbe der Welt nicht mehr an unsere Familie und Ehe anlegen. Und das ist zum Schluss eine echte Herausforderung. Das ist nicht so einfach. Im 1. Petrus Kapitel 1, 18 und 19 steht, dass wir erkauft sind mit dem kostbaren Blut Jesu und erlöst von den nichtigen oder vergeblichen oder nutzlosen, von den Vätern überlieferten Wandel. Von den Vätern überliefert heißt, das sind Traditionen, ganz kurz gesagt. Das sind irgendwelche Dinge, das hat man schon immer so gemacht. Und hier steht das wichtige Ding, wir sind davon erlöst. Das ist unsere Rettung. Denn ohne diese Erlösung können wir keine Ehe nach dem Herzen Gottes führen. Und das ist eigentlich wirklich das, was, wo wir unseren Geist auch damit füttern müssen, mit dieser Wahrheit. Wir sind wiedergeboren, Jesus hat sein Blut für uns gegeben. Und das, was wir für unseren Ehemann sind, das bedeutet, eine Hilfe zu sein, das ist etwas Gutes und etwas Erstrebenswertes. Was uns die Welt einredet, ist, das ist etwas Minderwertiges und dann bist du eigentlich Abfall. Und das, dieser Lüge müssen wir einfach, es ist ein Bollwerk von Lüge, das ist nicht nur ein bisschen, das ist in der Luft, das kannst du eigentlich in Würfeln schneiden. Und wir müssen einfach dem die Wahrheit entgegensetzen. Es ist etwas Erstrebenswertes, es gefällt Gott. Wenn wir so wieder in diese Position kommen, für unseren Mann eine Hilfe zu sein, wie er sich's vorgenommen hat. Das bedeutet, dass wir eine Verantwortung haben, uns unterzuordnen, damit letztendlich der Ehemann in die Position kommen kann, in die er kommen muss oder soll von Gott aus. Es kann nicht, also wir können nicht unsere eigenen Ansprüche an den Mann stellen, ohne uns selbst zu bewegen. Versteht ihr, was ich meine? Es gibt immer dieses Problem der Passivität oder sehr oft, sage ich mal. Es gibt auch andere, die sehr aktiv sind und wo aber viel auf der Strecke bleibt, weil sie vielleicht irgendwo dabei sehr oberflächlich werden. Aber das ist alles nicht der Punkt. Wie der Axel so schön sagt, dieser Vers, dass die Frau sich unterordnen soll, die ist nicht für den Mann, die ist für uns. Und das klingt erstmal ein bisschen, ich sag mal, provokativ. Aber es zieht absoluten Segen nach sich. Es ist richtig gut. Ich habe jetzt mal 4 Punkte ein bisschen ausgearbeitet. 4 Punkte, wo zum Ausdruck kommt, wie ich diesen richtigen biblischen Platz finde oder diese biblische Rolle als Ehefrau auch einnehmen kann. Und versuche mal irgendwie hoffentlich da ein bisschen drin zu bleiben. Ich glaube, wir werden uns dann auch drüber unterhalten und ihr könnt auch fragen. Und wir werden versuchen, Fragen zu beantworten. Ich verspreche jetzt mal nicht, dass ich jede Frage beantworten kann, aber wir arbeiten dran. Und manchmal brauchen wir auch ein bisschen Bedenkzeit. Aber insgesamt, wir wollen auch wirklich ins Gespräch kommen. Aber ich will erstmal 4 Sachen sagen, die ich denke, die wichtig sind. Vielleicht ist es auch nicht alles und euch fällt noch was ein. Der erste Punkt ist, wir Frauen nehmen den uns zugedachten Platz ein. Der zweite Punkt ist, wir ermutigen und unterstützen unseren Mann. Oder wie ermutigen und unterstützen wir unseren Mann? Der dritte Punkt ist, wie können wir zu einem entspannten Sexualleben beitragen? Also unsere körperliche Beziehung pflegen und kultivieren. Und der vierte Punkt ist, wie wir für unseren Mann beten können, wie wir geistlich für ihn einstehen können. Ja, der erste Punkt ist, wie wir unseren zugedachten Platz einnehmen können als Frau. Genau. Der zweite, wie wir unseren Mann ermutigen und unterstützen können. Der dritte Punkt ist, wie wir zu einem entspannten und schönen Sexualleben beitragen können. Und der vierte Punkt ist, wie wir für ihn beten können oder auch unsere geistliche Beziehung, auch unsere Berufung, alles, was damit zusammenhängt. Der Platz, der uns zugedacht ist, schon allein diese Formulierung ist bereits wieder überfrachtet von diesen Assoziationen wie, ja, unterm Fußabstreicher. Das ist so nicht wahr. Das haben wir jetzt auch gestern schon gehört und heute ordnet euch einander unter. Epheser 5, 21. Das ist das erste Ding. Jeder dem anderen. Und das ist eine Herzenshaltung. Das hat nichts mit Unterwürfigkeit zu tun auf eine komische, seelische und eigenartige Art und Weise, wo man letztendlich in einer rebellischen und zornischen Art dem anderen trotzdem Recht gibt. Also das kommt ja auch vor und das ist sehr, sehr unschön und hat mit dem, was hier steht, gar nichts zu tun. Gott hat so eine Ordnung aufgestellt, weil er gesagt hat, so wie Jesus dem Vater untergeordnet ist, und ich meine, Jesus ist auch Gott, Jesus ist auch wirklich allmächtig, Jesus muss sich nicht unterordnen. Versteht ihr, was ich meine mit seiner Position als Gott? Muss er sich dem Vater nicht unterordnen, macht er aber. Weil er den Vater lieb hat und weil er gesagt hat, will ich. In dieser Art und Weise, versteht ihr, können wir uns auch unserem Mann unterordnen. Und das ist letztendlich ein Bild für die Gemeinde, das haben wir auch schon gehört. Und das ist wirklich eine große Herausforderung, weil auch die Gemeinde im Moment im Land, wenn du jetzt mal als große Gemeinde siehst, sich Jesus nicht unterordnet. Das ist also leider nicht vorhanden im Moment. Aber wir sollen das letztendlich hervorbringen und das so repräsentieren, diese geistlichen, wichtigen Wahrheiten. Genau, dazu gehört letztendlich diese Herzenshaltung von Sanftmut. Jesus hat gesagt, dass er uns unser Joch wegnehmen will, ne? Matthäus Kapitel 12, keine Ahnung. Kommt zu mir, lernt von mir. Mein Joch ist sanft, meine Last ist leicht, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. Warum ist also das Joch leicht? Warum ist das Joch der Unterordnung leicht? Weil er sanftmütig ist und von Herzen demütig. Ich finde es schon mal. Keine Angst. Genau. Matthäus 11, Vers 28. Genau, das kennt ihr sicherlich und ist jetzt nicht so, muss ich nicht nochmal vorlesen, aber dass es vielleicht aufschreibt. Die Sanftmut und die Demut, die Jesus in seinem Herzen hat, bringt ihn zu der Unterordnung unter dem Vater. Und das ist letztendlich nichts anderes als die Eigenschaft, die in uns wachsen muss, damit wir uns auch ganz praktisch unserem Mann unterordnen können. Und jetzt gibt es natürlich auch Fälle, wo der Mann jetzt nicht gläubig ist und wo wir trotzdem mit dieser demütigen und sanftmütigen Art Jesus vor unserem Mann irgendwo repräsentieren können. Was bedeutet, dass wir trotzdem Entscheidungen treffen müssen, wo wir sagen, ich muss Gott mehr gehorchen als dir. Das ist dann klar, aber in unserer Herzenshaltung darf das deswegen nichts ändern und letztendlich muss so ein, wenn es ein ungläubiger Mann ist, das auch respektieren und sagen, okay, und wenn er es nicht respektiert, na, dann läuft es letztendlich auf eine Trennung hinaus, aber das sollte es ja nicht, erstmal. Genau. Im Epheser 3 steht das, dass die Gemeinde, Epheser 3, Vers 10, durch die Gemeinde wird die Weisheit Gottes zu erkennen gegeben. Das ist eine große Herausforderung in unserer Ehe. Ne, Epheser 13, damit jetzt die Gewalten und Mächten in der Himmelswelt durch die Gemeinde die mannigfaltige Weisheit Gottes zu erkennen gegeben werde. Also wir repräsentieren die Ordnungen vor der Gesellschaft, aber auch vor der unsichtbaren Welt, die Ordnungen Gottes. Ne? Das ist wichtig, dass wir das wissen. Und natürlich kriegen wir auch Feuer, wenn wir das anfangen zu tun und wenn wir da beharrlich sind. Wenn wir wirklich ein gottesfürchtiges Leben führen wollen, dann haben wir ordentlich Druck, wo du sagst, Mensch, Leute, die ohne Gott leben oder die das alles ganz larifari nehmen und was weiß ich, irgendwo in der Kirchenbank sitzen und da jeden Sonntag ein freundliches Gesicht machen, denen geht's so gut und ich habe so einen Druck. Das liegt daran, weil du gefährlich geworden bist vom Teufel, weil du Ordnungen Gottes repräsentierst, weil du irgendwo das, was er so sehr hasst, hervorbringst. Und das ist eigentlich gut. Das ist unsere geistliche Bestimmung für die Ehe. Also wenn wir in einer schwierigen Situation sind und sagen, okay, es gibt noch viele Baustellen in meiner Ehe, dann lasst euch das Ziel sein, dass wir eine geistliche Bestimmung haben, dass unsere Ehe ein prophetisches Bild ist. Für andere Leute und auch für die unsichtbare Welt. Eine Frau, die sich unterordnet, ist in ihrer Beziehung zum Herrn, aber trotzdem nicht auf ihren Mann angewiesen. Das ist wichtig. Das hat damit nichts zu tun. Jeder muss seine eigene Beziehung zu Jesus pflegen. Ein selbstständiges Gebetsleben haben. Auch nicht mit meinen gesamten Gebetseindrücken meinen Mann jeden Tag erschlagen. Das ist auch wenig hilfreich, um ihn vorwärts zu bringen. Weil ihm das letztendlich impliziert, dass er da völlig auf dem Abstellgleis ist und ihn das mit Sicherheit nicht zu mehr Aktionen veranlassen wird. Das muss man einfach, den Ding muss man so ins Auge blicken. Wenn du deinem Mann also jeden Tag 5 Bücher hinlegst, die er lesen soll, wird ihn das wahrscheinlich dazu animieren, gar nicht mehr zu lesen. Weil das ist einfach kontraproduktiv. Das ist, geht nach hinten los. Sondern das ist eine Sache, wo wir beten müssen, wo wir einfach sagen müssen, ja Herr, das ist dein Ding. Ich bin ihm untergeordnet, aber er ist dir untergeordnet. Also du Chef, du dich kümmern, bitte. Genau. Und dann natürlich, was ihm hilft, letztendlich aktiv die Führung in der Familie zu übernehmen, dass ich mich auf seine Prioritäten letztendlich einstelle. Dass ich sage, okay, wenn dir das wichtig ist, dann machen wir das so. Selbst wenn die Gefahr besteht, dass du sagst, na, in meinen Augen ist es relativ sinnlos, trotzdem machen. Versteht ihr? Uns bricht nichts aus der Krone, wenn wir uns irgendwo mal demütigen und sagen, auch wenn ich das anders sehe, ich helfe dir und ich stehe hinter dir. Weil Jesus macht das den ganzen Tag mit uns. Ich habe heute so drüber nachgedacht, als wir gebetet haben mit diesem Bund. Und irgendjemand hat das gesagt, Gott, wir haben einen Bund geschlossen, wir wissen überhaupt nicht, was wir unterschreiben. Wir haben keine Ahnung gehabt, aber jetzt kriegen wir es langsam mit. Stimmt, ne? Und ja, aber das ist, geht jetzt ja allen so. Ich meine, halt in Worte gefasst, wo irgendwo jeder Amen sagen konnte. Und das ist, Gott lässt sich darauf ein. Gott gibt uns so was Kostbares, so eine kostbare geistliche Wahrheit wie den Bund. Und riskiert, dass wir nicht im geringsten schätzen und wissen, was das bedeutet. Das ist krass. Das würden wir mit einer Erkenntnis, die wir selber haben und jemand anders geben müssten, niemals so tun. Wir würden wie die Tiere drum kämpfen, damit das der andere aber auch versteht und die Leute abmachen und das kannst du doch nicht. Aber das macht Gott auch nicht. Versteht ihr das? Gott lässt uns ein ganzes Stück so, sagt, okay, es steht in meinem Wort, wenn du ein offenes Herz hast und liest, wirst du es auch erfahren. Ich bin ja nicht so, dass ich das vor dir jetzt ganz und gar geheim halten will. Aber es steht auch drin, und es steht im Psalm 25, der Herr zieht ins Vertrauen, die ihn fürchten. Und sein Bund lässt er sie wissen oder dient dazu, sie zu unterweisen. Genau, das ist zum Ersten zu unserer Position und in die richtige Herzenshaltung der Unterordnung zu kommen. Und genau, das Ding mit der Demut und mit der Sanftmut. Und das ist eigentlich, was wo wir unser gesamtes Leben lang, glaube ich, dran arbeiten. Also keiner soll von sich sagen, oh, das werde ich nie lernen. Und keiner soll von sich sagen, oh, das habe ich alles schon gelernt. Das ist im Prozess, ich glaube, bis Jesus wiederkommt. Also da sind wir alle auf dem Weg. Und lass uns auf dem Weg bleiben. Es steht im Petrusbrief diese wunderbare Stelle, dass das ein köstlicher Schmuck ist vor dem Herrn, dass es dem Herrn gefällt. Warte mal. Also Petrus 3, glaube ich. Ich kann nochmal aufschlagen. Das ist unsere wichtigste und dringend zu erlernende Eigenschaft, die unserem gesamten fleischlichen Menschen und unserem gesamten Erziehung und Wissen völlig entgegensteht. 1. Petrus 3, 3, lese ich mal los. Euer Schmuck sei nicht von der äußerliche durch Flechten der Haare oder Kletten oder Eindrehen und Umhängen von Gold oder Modeschmuck oder Anziehen von Kleidern oder zu engen Hosen, sondern, ja, ist das so, sondern der verborgene Mensch des Herzens im unvergänglichen Schmuck des sanften und stillen Geistes, der vor Gott sehr köstlich ist. Wie viele Bibelstellen gibt es von Eigenschaften, die wir haben sollen, wo Gott davon spricht, dass das für ihn sehr köstlich ist, dass er das sehr mag? Und ich denke, das ist eine echte Herausforderung, wenn wir so gelagert sind, dass wir Jesus lieben, dann wollen wir gerne was machen, was für ihn sehr köstlich ist. Und das ist nur wiederum was uns völlig entgegensteht. Denn irgendwo sanftmütig zu sein, bedeutet ja letztendlich, mit Sachen zurechtzukommen, die mir zuwider sind, bedeutet ja letztendlich auch unbedingt, hat das was mit Unrecht ertragen zu tun, ohne um sein Recht zu kämpfen. Und das ist irgendwo wirklich nicht einfach für uns, da aus unserer alten Natur rauszukommen, weil wir sind ja eigentlich normalerweise im Recht und der andere möge das bitte zur Kenntnis nehmen, dass wir im Recht sind. Ne? Also so ist es nicht und der Herr will uns da Schritt für Schritt führen, einen sanften und stillen Geist zu kriegen. Dieser stille Geist ist, denke ich, auch ein Zeichen von diesem stillen Geist, ist die eine Seite akustisch auch mal Ruhe geben zu können. Es gibt Frauen, aber auch Männer, die wirklich zu viel sprechen. Wo man manchmal sagt, oh, ich fühle mich wie...
Ja, man sieht genau wie in der Aufnahme.
Wo man sagt, oh, das ist mir echt irgendwo zu viel geredet. Und die Sprüche sagen auch, wo viel geredet wird, da bleibt die Sünde nicht aus. Ne? Das kennt ihr vielleicht, den Vers. Ein stiller Geist bedeutet, man ist gestillt, man ist letztendlich zufrieden bei Gott. Und wenn man in seinem Herz zufrieden ist, dann muss man erstens nicht laut schreien, um sein Recht zu kämpfen. Aber dann muss man auch sonst nicht, ich sag mal, übermäßig viel hermachen. So rein verbal auch. Das andere ist auch eine Art Ausgeglichenheit, wo jemand anders sich wohlfühlt. Wir haben Frauen in der Gemeinde, zu denen kannst du jedes Kind hingeben. Die sind so ausgeglichen, das ist einfach nur cool. Das bleibt so. Selbst Kinder, die wirklich auf und auf sind und irgendwo auch vielleicht manchmal ein bisschen schwierig, das ist so ein stiller Geist. Da kommt sowas, das gehört da mit dazu. Ein sanfter und stiller Geist, der vor Gott sehr köstlich ist. Genau, an dieser Charaktereigenschaft müssen wir einfach arbeiten, versuchen, dass der Heilige Geist wirklich jeden Tag uns daran erinnert, dass wir da vorwärts kommen. Der zweite Punkt, wie können wir unseren Mann ermutigen und unterstützen? Das Erste, was mir dazu eingefallen ist, ist das rein äußerliche Ding, dass wir dafür verantwortlich sind, dass er ein schönes und angenehmes und gepflegtes Zuhause hat. Ob das jetzt kleines oder groß ist. Und alles, ich meine, das ist erstmal zweitens, aber dass wir letztendlich dafür sorgen müssen, dass er gerne nach Hause kommt, weil es schön ist. Ich war mal in einem Haushalt von einer jungen Frau, die hatte echtes Problem, bei der war gar kein Platz frei zum Sitzen. Also auch auf dem Sofa lagen Dinge, die lagen auch schon viele Jahre dort. Das war richtig schlimm, aber das ist jetzt ein krasses Beispiel. Aber letztendlich gab es da keinen Platz, warum der Mann hätte von der Arbeit hinkommen sollen. Jetzt mal rein, praktisch bedacht, die hatten auch ein Kind. Sicher ist er mit dem Kind auf den Spielplatz gegangen. Das war ja auch die einzige Möglichkeit. Vielleicht gab es dort eine Bank, ne? Das ist also jetzt wirklich ein extremes Beispiel. Aber insgesamt muss es so sein, dass ein Mann sich wohlfühlen kann zu Hause. Wenn jetzt der Mann nach Hause kommt und du fängst an und sagst, ja, du kannst mal noch bitte den Geschirrspüler leer machen, kannst du mal bitte nachher noch die Wäsche aufhängen und ich komme nicht dazu, kannst du mal bitte noch dies und das und jenes. Das ist nicht sehr einladend. Und ich glaube auch, dass es nicht seine Aufgabe ist, in erster Linie. Ich glaube, dass wenn er die richtige Position zu dir hat, das sowieso gerne macht oder auch anfängt, das zu sehen. Oder man kann ihn auch um dies oder das bitten. Aber in erster Linie ist es unsere Aufgabe. Und ich weiß, dass manche da auch dran knabbern und sagen, oh, wenn er seine dreckigen Sachen aussieht, kannst du doch gleich selber in der Waschmaschine stecken, ist doch eigentlich kein Problem. Dann kann er sie auch anstellen, wenn sie einmal drinnen liegen. Halt. Wenn er seine dreckigen Sachen auszieht und dorthin legt, wo die Waschmaschine ist, dann ist das doch schon richtig gut. Den Rest machst du. Verstehst du? Es ist ja auch eine gewisse Arbeitsteilung da. Und irgendwo ist das nicht unmöglich, wenn wir in unserem Herzen eine gewisse Demut gelernt haben. Versteht ihr? Wenn sich da was regt, du sagst, ich doch nicht, dann ist das eine Art Rebellion oder eine Art Aufbegehren, die passt nicht in dieses von Gott vorgesehene Bild oder in diese von Gott vorgesehene Rolle, sondern die Rolle ist, wie kann ich es für meinen Mann so schön machen zu Hause, dass er gerne nach Hause kommt. Das bedeutet, ich tue die Arbeiten, die ihm auch schwerfallen und für die er eigentlich auch wirklich nicht unbedingt gemacht ist. Manche mehr, manche weniger, aber meistens weniger. Genau. Im Titus steht sehr ein interessanter Vers, Titus Kapitel 2. Da sagt er, ebenso die alten Frauen in ihrer Haltung dem Dienst am Heiligtum angemessen. Also es gibt eine Anweisung für alle möglichen Altersklassen. Junge Frauen, junge Männer, alte Männer. Und die alten Frauen, ich zähle mich erstmal zu den alten Frauen, ich bin über 40, gut. Die sollen Lehrerinnen des Guten sein. Habt ihr das gelesen? Eine Frau darf nicht lehren, seid ihr nicht gescheit, die muss schweigen in der Gemeinde. So, und hier steht, dass die Frauen, die alten Frauen, Lehrerinnen des Guten sein sollen. Genau, Titus 2, Vers 3. Nicht verleumderisch, ganz wichtig. Unsere Zunge macht so viel Dummheiten und wir sollen nicht verleumderisch sein, aber das gilt auch für junge Frauen. Nicht Sklavinnen vom vielen Wein, spricht für sich selbst, brauchen wir nicht zu erläutern. Lehrerinnen des Guten, damit sie die jungen Frauen unterweisen. Also hier steht, was sie tun sollen und mit wem. Nämlich Älteren mit Jüngeren. Und es gibt einen ganzen Haufen junge Mädels, die haben wirklich wenig Plan von dem, was Haushalt und Familie anlangt. Das ist einfach so, weil sie selber in keiner Familie und keinem gescheiten Haushalt groß geworden sind. Das ist ein Zeichen unserer Gesellschaft. Alles wird verstaatlicht und auch die Familie ist verstaatlicht worden. Alle sind auf Arbeit und zu Hause wissen wir, wo der Kühlschrank steht. Das ist alles, was junge Mädchen vom Haushalt wissen. Was sollen also ältere Frauen den Jüngeren lehren? Ihre Männer zu lieben. Das setzt voraus, dass sie selber ihre Männer lieben. Das wäre dann also wirklich der Ansporn auch in der Gemeinde für die Älteren, dass sie ihre Männer lieben, damit sie eine Vorbildehe geben für die, die in der Ehe starten. Versteht ihr, wo sollen denn junge Ehepaare lernen, wie man miteinander lebt und auch auskommt und das alles, wenn es nicht ältere Ehepaare gibt, die gelernt haben, sich gegenseitig zu lieben. Also, dass ihre Männer lieben, ihre Kinder zu lieben. Kleine Gucken. Genau. Ihre Kinder zu lieben. Besonnen, rein, mit häuslichen Arbeiten beschäftigt. Oh, das klingt wirklich altertümlich. Das klingt wirklich altertümlich in unserer Gesellschaft. Stell dir vor, du müsstest mit häuslichen Arbeiten beschäftigt sein. Wie niedrig, wie wenig wertvoll. Merkt ihr, was in unserem Kopf los ist? Merkt ihr, wie verseucht wir sind von dieser hässlichen Idee in unserer Gesellschaft, dass das alles nichts wert ist? Das Wertvollste, was wir tun können, ist, unsere Männer zu lieben, unsere Kinder zu lieben, besonnen zu sein, nachdenken, bevor wir reden, zum Beispiel, aber auch nachdenken, bevor wir Entscheidungen treffen, sich unterordnen, gehört auch zum Besonnensein dazu, rein in unseren Worten, rein in unseren Gedanken. Das sind Riesenherausforderungen, das ist nicht wenig, das kann den ganzen Tag dauern. Unser ganzes Leben sogar. Mit häuslichen Arbeiten beschäftigt, stellt euch vor, abtrocknen ist dabei. Das steht in der Bibel. Aufräumen. Mein Mann sagt, was machst denn du heute? Ich sag, ich habe eine Berufung. Aufräumen. Habt ihr alle auch. Mit häuslichen Arbeiten beschäftigt. Und das muss man lernen. Und da muss man einfach auch einkalkulieren, dass das langweilig ist und dass das manchmal einfach auch immer wieder dasselbe ist. Und man sagt sich, gut, ich mach's trotzdem. Das will Gott gerne. Das ist nicht, weil er uns unterdrücken will, sondern weil es nötig ist, damit eine Familie zusammenbleibt. Wenn die Mutti sich nicht mit den häuslichen Arbeiten beschäftigt, wird ein Kind das nie lernen und wird ein Kind auch nicht zu Hause bleiben. Denn wenn das Kind auch keinen Platz auf dem Sofa hat, wo leider kein Platz mehr war, dann wird es auch nicht zu Hause sein. Wieso auch? Wenn es zu Hause keine Mahlzeiten gibt, wozu soll ein Kind zu Hause bleiben? Versteht ihr, was ich meine? Es gibt Frauen, die sind so mit ihrem Schönheitsdingsbums beschäftigt, dass es nur Salat gibt. Nur will denn ihr Kind nur Salat essen? Helft nur mal kurz. Versteht ihr das? Es muss doch auch mal Fischstäbchen geben, die ordentlich gebraten sind, oder nicht? Pommes, genau. Okay, alles Geschmackssache, aber die häuslichen Arbeiten sind vor Gott wichtig. Das ist erstaunlich, ne? Ja, ich sag's mir gerade selber. Staubsaugen ist vor Gott wichtig. Gut, aber wenn wir im Dreck ersticken, haben wir nichts gekonnt. Gütig sein. Also mit häuslichen Arbeiten beschäftigt und dann noch gütig sein. Das ist auch eine Herausforderung. Genau, wir arbeiten dran. Und dann kommt, den eigenen Männern sich unterzuordnen. Ich bin immer noch in Titus 2, ne? Und wisst ihr warum? Jetzt kommt's warum. Damit das Wort Gottes nicht verlästert wird. Ho! Jetzt geht's aber gleich an die Substanz. Das bedeutet, all diese Dinge, ihre Männer zu lieben, ihre Kinder zu lieben, besonnen, rein, mit häuslichen Arbeiten beschäftigt, gütig zu sein, den eigenen Männern sich unterzuordnen, das sind alles Voraussetzungen, dass das Wort Gottes nicht verlästert wird. Und es wird verlästert. Es wird verlästert. Und die Leute machen sich drüber lustig und das Wort Gottes hat überhaupt kein Gewicht in unserer Gesellschaft. Warum? Weil wir so leben, wie es hier steht? Wahrscheinlich, weil wir das oft nicht tun. Und das ist unsere echte Herausforderung, dass wir dort lernen. Und Gott will das. Und wenn wir das in unserem eigenen Elternhaus nicht gelernt haben, dann ist es einfach wichtig, dass wir uns jemanden suchen, bei dem wir das noch lernen können. Wir hatten, also ich persönlich hatte ein junges Mädel in der Gemeinde, die dann auch immer zu mir gekommen ist. Zeigst du mir mal, wie das mit dem Kochen geht? Was muss ich denn da machen? Und dann war sie ab und zu mal da. Also wir haben jetzt kein Gesetz draus gemacht und die war bestimmt auch mal hier und mal da, woanders noch, aber insgesamt habe ich schon dies und das gezeigt. Wie machst du eine Mehlschwitze, ohne dass das Mehl dann irgendwann so klumpig ist, dass du die Soße hinterkauen musst? Also, versteht mich mal. Das ist... Na was, habt ihr noch nie so eine Mehlschwitze gemacht, die du dann einfach nur weggeschüttet hast? Na gut, ihr seid bestimmt da viel besser. Aber wir müssen einfach das ganz praktische Ding sehen. Und das Praktische ist wirklich geistlich. Versteht ihr? Geistlich sein. Ich will sehr geistlich sein. Wenn ich meiner Tochter zeige, wie eine Treppe gewischt wird, dass die Hirnhaut sogar sauber ist, das ist geistlich. Schau an. Und das wollen wir einfach irgendwo in unser Denken mit einbauen. Es ist nicht wertlos und es ist nicht minderwertig, sondern es ist sehr wertvoll für Gott, wenn wir diese simplen Dinge, anscheinend simplen, aber doch irgendwo sehr gewichtigen Dinge tun, damit eine Familie zusammenbleiben kann. Wenn eine Familie sich aus dem Kühlschrank ernährt, wo jeder dann irgendwann wieder seiner Wege geht, dann ist letztendlich der Zusammenhalt schon zerbrochen, weil ein Zusammensein von einer Familie und Gespräche in der Familie finden ganz viel am Tisch statt und beim Essen. Und so eine Mahlzeit ist ganz schön, um jeden mal rauszulocken und zu erzählen, was, wo, wie war. Seien es die Kinder aus dem Kindergarten oder die Kinder aus der Schule oder von der Arbeit gekommen oder mit deinem Mann. Oder das ist alles irgendwo am Tisch relativ leicht zu realisieren, wenn sich jeder seinen Snack aus dem Kühlschrank nimmt und wieder verschwindet, geht das nicht. Zeitfresser, Fernsehen, Computer. Es muss alles seinen Platz kriegen. Und es ist auch nicht falsch, häusliche Arbeiten weiterzugeben. Gut. Es gibt eine wichtige Passage in der Bibel. Und zwar steht die in Sprüche 31. Ich denke mal und hoffe, dass ihr das einfach auch kennt. Die tüchtige Frau. Der Lob der tüchtigen Hausfrau. Weit über Korallen ist ihr Wert. Ich nehme mal an, dass Korallen wirklich richtig wertvoll sind. Das wäre ja gut, ne? Dann wäre es weit drüber. Und dann steht Sprüche 31, Vers 11. Ein wirklich wichtiger Schlüsselsatz. Ihr vertraut das Herz ihres Mannes. Und an Ausbeute wird es ihm nicht fehlen. Bedeutet, dass sie ziemlich tüchtig ist. Aber der erste Teil ist so wichtig. Ihr vertraut das Herz ihres Mannes. Das hat was mit dem zu tun, was ich am Anfang gesagt habe, dass die Frau dazu da ist, eine Vertraute für ihren Mann zu sein. Das bedeutet auch, dass wir keine Geheimnisse haben. Auch nicht, was die Vergangenheit anlangt, auch nicht, was die Gegenwart anlangt, auch nicht, was unsere Beziehungen auf Arbeit und das alles anlangt. Wir haben überhaupt gar keine Geheimnisse voreinander. Vertrauen wird immer dann unterminiert, wenn man über irgendwas anfängt zu schweigen. Das gilt natürlich genauso für den Mann. Also ihr müsst euch das jetzt alles immer zweiseitig vorstellen. Nicht, dass jemand sagt, toll, jetzt habe ich hier eine schöne Moralpredigt gekriegt und was macht mein Mann? Da kriegt die im Moment auch. Von daher also bleibt ganz unbesorgt. Es ist alles gut. Aber wir für uns erstmal. Geheimnisse machen Vertrauen kaputt. Und das ist wirklich, also wenn ihr sowas habt, dann macht sofort heute Abend noch, dass ihr ein Gespräch habt und dass ihr über alles redet, was irgendwo ein bisschen unter Teppich, was sich vielleicht gefürchtet, das zu sagen, du weißt nicht, wie er reagiert. Das sind alles so Dinge, aber wenn wir unsere Herzen gegenseitig verschließen und irgendwelche Dinge bei uns behalten, dann gibt's eine Kluft zwischen unseren Herzen. Und die Vertrautheit, die da war, die geht weg. Und dann kommt er dann rein, der Teufel schläft ja nicht, da kommt er mit allen möglichen Lügen. Und dann, wer weiß, da hat er so komisch geguckt, wer weiß, was er denkt. Ja, dann kommt solches Zeug, aber vielleicht fragst du mal nach und hat gar nichts gedacht. So, also Vertrautheit. Genau, was denkst du? Nichts, siehst du, dann haben wir schon, also du hast bloß so komisch geguckt, du hast gar nichts gedacht. Vers 12, Sprüche 31, Vers 12, sie erweist ihm Gutes und nichts Böses alle Tage ihres Lebens. Das ist das mit dem Bund, dass wir drauf aus sind, dem anderen was zu geben. Nicht was zu nehmen, sie erweist ihm Gutes. Und dann kommt eine ganze Aufzählung von Dingen, die sie tut. Sie kümmert sich um Wolle und Flachs und arbeitet dann mit Lust ihrer Hände. Sie gleicht Handelsschiffen, also das mache ich auch jede Woche, Handelsschiff zu Aldi, Lidl und Co. Und holt ihr Brot herbei, genau. Okay, aber ich handle nicht, ich kaufe nur ein. Gut. Sie steht auf, wenn es noch Nacht ist und gibt Speis ihrem Haus und das angemessen ihren Mägden. Also es ist auf alle Fälle von einer Frau die Rede. Ihr könnt das dann mal selber lesen. Ihr habt wahrscheinlich jetzt keine Angestellten, nehme ich mal an. Aber es ist zumindest hier nicht von irgendeinem inkompetenten Mauerblümchen die Rede, die sich den ganzen Tag langweilt und nicht weiß, was er machen soll, außer sich ihrem Mann zu unterwerfen. Versteht ihr, was ich meine? Kommt ihr irgendwie mit? Genau. Sie ist fleißig. Im Großen und Ganzen, sie ist fleißig. Und sie hat eine Vertrauensbeziehung zu ihrem Mann. Dann kommt nämlich im Vers 23, ihr Mann ist bekannt in den Toren, wenn er Sitzung hält mit den Ältesten des Landes. Das kann nur ein Mann, der nicht zu Hause unterm Pantoffel steht. Versteht ihr das? Wenn du willst, dass dein Mann wirklich so vorwärts kommt, dass er Einfluss hat, dass Autorität da ist, dann ist unsere Position die. Fleißig sein, unterordnen, Sanftmut, Demut kultivieren und das alles, was ich jetzt auch gesagt habe. Dann kommen auch ausgezeichnete Dinge. Kraft und Hoheit sind ihr Gewand. Und unbekümmert lacht sie dem nächsten Tag zu. Ich meine, wer möchte das nicht, ne? Manchmal macht man sich tatsächlich mehr Sorgen, als dass man unbekümmert ist. Aber ich denke, dass die Unbekümmertheit in ihrem Vertrauen auch zu ihrem Mann liegt letztendlich. Dann kommt, dass sie weise ist, dass sie freundliche Weisung hat, dass sie über alles wacht und dass sie nicht faul ist. Vers 28, dann kommen ihre Kinder, ihre Söhne treten auf und preisen sie glücklich. Ihr Mann tritt auf und rühmt sie. Viele Töchter haben sich als tüchtig erwiesen, du aber übertriffst sie alle. Genau. Also es lohnt sich, diese ganze Passage mal zu lesen und auch für sich selber anzuwenden und irgendwo zu erkennen, es ist Großzügigkeit da, es ist Weisheit da, es ist Achtung da, es ist eine Vertrauensbeziehung da, es ist Fleiß da. Es steht auch an irgendeiner Stelle, sie gibt den Armen ihre Speise. Also sie ist ja auch nicht bloß auf ihr eigenes Haus fixiert, sondern sie ist nach außen irgendwo gerichtet, um zu sagen, wo sind Bedürftige, wo kann ich was Gutes tun? Das gehört alles zusammen. Und ich glaube, ich habe in einem Buch gelesen, ich weiß gar nicht mehr, wie das genau hieß, irgendwas mit Leidenschaft. Gottgegebene Leidenschaft oder wie das hieß. Das war ein amerikanischer Autor und der hat diese ganze Lob der tüchtigen Hausfrau wirklich gut ausgelegt. Und wenn er das mal irgendwo auffindet, das Buch, ist empfehlenswert. Genau. Es ist gut, wenn man sowas durcharbeitet für sich selber, wenn man auch irgendwie die Bibel nach diesem Thema durcharbeitet, dass man sich wirklich Notizen macht, dass man dabei bleibt. Und dass man anfängt, in diese Richtung auch zu beten. Die Bibelverse sind immer in dem Falle wirkungsvoll, wenn wir sie nehmen und damit beten. Herr, ich danke dir, dass du mich so gemacht hast. Herr, ich möchte gerne so werden, wie das hier steht. Und das kann man Jesus sagen. Und Jesus ist ja auch jetzt nicht schockiert, dass es bei uns jetzt gerade nicht so aussieht. Das hat er ja auch schon vorher gesehen. Bloß wir haben uns jetzt erst getraut, das zu sagen. Aber das hindert ihn ja nicht, uns vorwärts zu bringen. Also wirklich, wenn wir dort irgendwo aus Unsicherheiten und aus Schwächen rauskommen wollen und aus falschen Haltungen, auch aus falschen Ideen über unsere eigene Stellung als Frau, dann lasst uns dort dranbleiben und einfach den Heiligen Geist durch das Wort Gottes wirken an unseren Herzen. Okay. Wie unterstützen wir ihn noch? Also das mit dem Zuhause ist klar. Natürlich unterstützen wir unseren Mann auch verbal, logisch, mit ermutigenden Worten. Wichtig auch, dass wir Entscheidungen, die er trifft, nicht vor der Familie, speziell vor Kindern, auch in Zweifel ziehen. Das ist, also wenn wir Kinder haben und irgendwelche Sachen anstehen und dein Mann trifft eine Entscheidung, dann ist es kein guter Platz vor den Kindern, zu sagen, dass du das vollkommen absurd findest oder sinnlos oder irgendwie ganz anders machen würdest. Das ist sehr destruktiv, sehr schlecht, auf Deutsch gesagt. Sondern natürlich kannst du deine Zweifel anbringen und deine Bedenken oder wie du es anders machen würdest, wenn ihr zu zweit seid, alleine, in einem guten Rahmen und auf eine gute Art und Weise, weniger ihn voll zu nölen mit irgendwelchen Sachen, sondern einfach um ihm deine Bedenken mitzuteilen und dann zu sagen, entscheide, was macht Sinn. Also das bedeutet, das hat ganz viel zu tun, dass wir lernen, weise zu sein und auch taktvoll zu sein. Das ist auch was, was unsere Gesellschaft völlig abgeht. Es gibt nur Holter die Bolter und mit jeder Wahrheit, die man gerade erfahren hat, muss der andere sofort konfrontiert werden. Das ist nicht weise. Das ist einfach nur manchmal dämlich. Ne? Also, wir lernen besonnen zu sein, hatten wir vor uns in dieser Titelstelle. Wir lernen im Gespräch zu bleiben, wir lernen uns nicht zurückzuziehen. Es gibt so eine Art beleidigt sein und sich stolz zurückziehen. Ja, ich habe das ja gesagt, wirst du schon sehen, wenn du dann in dein Verderben rennst, sozusagen, weiß ich nicht. Aber, und das ist für einen Mann tötend. Also wenn du dann noch hintrittst und sagst, das habe ich ja gleich gesagt, das ist dann das Ende. Also dann ist das moralische Tief des Mannes mit Sicherheit erreicht, weil wir müssen uns einfach bewusst sein, dass niemand kann unseren Mann so schwer und tief und bös verletzen wie wir. Das ist ziemlich, das muss man sich ganz kurz auf der Zunge zergehen lassen, das kann niemand. Weil wir am nächsten dran sind. Ja. Also haben wir eine ganz große Verantwortung, wie am Anfang gesagt, mit der Rippe, die über dem Herz des Mannes ist und die letztendlich nicht zum Verletzen, sondern zum Schutz da ist. Genau. Ja, also wenn Kritik anzubringen ist oder wenn irgendwo wirklich was im Dreck läuft, dann lass uns besonnen sein, lass uns nüchtern sein. Es ist nicht sinnvoll, auf eine sehr seelische und emotionelle Art und Weise irgendwelche solche Dinge anzubringen, sondern wirklich ist man dann darauf angewiesen, dass man im Gebet vorher damit so weit durch ist, dass man das wirklich Sorgen und auch Lasten so auf Jesus werfen kann und bei ihm lassen kann, dass man dann in der Lage ist, seine Bedenken und die Sachen, die wirklich vielleicht schlecht sind oder die eine Situation negativ beeinflussen, so anbringen kann, dass der Mann das auch verstehen kann, weil ein Mann ist eher pragmatisch gelagert, eher so, dass er Dinge verstandesmäßig versteht und durchsteigt und denkt und dann ist das klar. Viele Dinge spüren wir in unserem Bauch eher intuitiv, dass es völlig vor den Baum gehen wird, wenn wir das so weitermachen. Können aber schwer in Worte fassen, warum. Und deshalb sind wir wichtig gerufen, zu beten, zu sagen, Heiliger Geist, gib mir bitte den richtigen Ansatz, dass ich den jetzt nicht mit irgendwelchen wülstischen Angstzuständen oder Sorgenzuständen oder irgendwelchen anderen Dingen überfrachte, wo er letztendlich auch wieder überfordert ist, eine gute Entscheidung zu treffen, sondern hilf mir, dass ich das auf dich werfen kann und trotzdem sehen kann, wo hier das Problem liegt und was wir so nicht mehr machen sollten. Ich meine, man muss darüber reden und unsere Männer sind definitiv darauf angewiesen, dass wir sie auch korrigieren oder dass wir auch mal eine Richtung sagen, dass sie geändert werden muss. Das ist nicht die Frage. Die Frage ist, wie. Na? Genau, und da kommen wir zu dem dritten Punkt, dass wir dazu beitragen, dass wir eine gute körperliche Beziehung, ein gutes, entspanntes Sexualleben haben. Unsere körperliche Gemeinschaft basiert auf einer guten seelischen Gemeinschaft, sprich Freundlichkeit, Güte, Treue, seid einfach nett zueinander und auf einer guten geistlichen Gemeinschaft. Ne? Unser Mensch besteht aus Leib, Seele und Geist und keins von den dreien ist in einer Ehe ausgespart. Es wird immer viel über das Geistliche geredet und das wird aus der Ehe ausgeklammert, warum auch immer, das gehört eben in die Gemeinde. Geistliche Gemeinschaft in der Ehe ist oberwichtig, zusammen zu beten, Dinge gleich zu bewerten, also geistliche Sachen gleich zu bewerten und im Austausch drüber zu sein. Bei vielen, die auf Ehe vorbereitet werden, kommt ja manchmal so die, in welche Gemeinde gehen wir dann? Toll, ach ja, gehst du hier und gehe ich da hin, wir waren uns schon irgendwie einig. Das ist keine geistliche Gemeinschaft, ne? Also irgendwo macht es Sinn, gemeinsam dieselbe geistliche Heimat zu haben und dort wirklich übereinzustimmen. Seelische Gemeinschaft ist klar und wir als Frauen sind mit, weil das ist ja logisch, das ist 50-50, dafür verantwortlich, dass unsere körperliche Gemeinschaft schön ist. Gott hat das so festgelegt. Im 1. Mose 2 steht es dann auch, Darum wird ein Mann seinen Vater und seine Mutter verlassen und seiner Frau anhängen und sie werden zu einem Fleisch werden. Und das betrifft letztendlich wirklich den Geschlechtsakt. Und wir müssen einfach zur Kenntnis nehmen, dass auch das von Gott erfunden ist und dass es was ganz Feines ist. Und dort, wo es das nicht ist, dort, wo das durch seelische Missbrauch oder körperlichen Missbrauch oder irgendwelche emotionalen Katastrophen deformiert und kaputt gemacht worden ist, dort kann der Heilige Geist Heilung bringen, weil das ist ein sehr wichtiger Bestandteil der Ehe. Und wir als Frauen sind letztendlich beteiligt. Ich denke, dass die Initiative vom Mann ausgehen kann und muss, nicht prinzipiell und immer, aber doch, also ja, meistenteils, so dass die Frau dazu beiträgt. Und das ist einfach sehr wichtig. Wir müssen verstehen, dass Männer logischerweise visuell eher erregbar sind und damit auch darauf reagieren. Männer sind so gelagert, dass sie auch trotz widriger Umstände oder trotz großer Probleme gerne Sex haben, weil sie damit das Problem irgendwo kompensieren oder aushalten können, sage ich mal. Das ist Frauen überhaupt nicht gegeben. Frauen sind so gelagert, dass sie erstmal überhaupt reinen Tisch machen müssen. Gedanklich, seelisch, moralisch, mit viel Reden am besten. Und dann, wenn alles fein ist, dann können wir eine schöne Liebe machen. Nee, hä? Macht er nie. Gut. Es ist so, es gab mal ein schönes Bild und das, die Ruth Heil, das ist, die hat früher viel über Ehe und so Zeug geschrieben, da hatte ich mal einen schönen Artikel gelesen. Die hat ein Bild gebraucht, das ist einfach so zutreffend, dass die Frau Art wie eine Kommode ist mit vielen Schubfächern und die sind alle durcheinander und aufgezogen und so. Und die müssen erst alle geordnet und sortiert sein und nicht auf der Erde rumliegen und alles raus, so dass die Vorbereitung auf einen wirklich schönen Liebesakt bedeutet, die Kommode aufzuräumen. Der Mann macht einfach Schubladen zu und alles ist fein. Versteht ihr, was ich meine?
Ja.
Gut, okay. Das ist schön. Jetzt kommt es natürlich logischerweise darauf an, dass wir in unserer Beziehung da aufeinander zugehen. Logisch, der Mann muss irgendwo lernen, dass es in unseren Köppeln noch rumrumort und dass wir irgendwo noch nicht ganz klar sind. Und logisch, wir müssen lernen, das Problem ist jetzt nicht wirklich wichtig und ich kann das auch in den nächsten 5 Minuten mit Sicherheit nicht beheben. Also können wir es jetzt auch mal sein lassen. Versteht ihr? Es ist auch eine Frage von Disziplin und von, also von Selbstdisziplin zu sagen, okay, ich respektiere aber jetzt, dass wir nur jetzt Zeit haben, eine Liebe zu machen, weil einfach vielleicht meinetwegen Kinder da sind oder weil Arbeit ist oder was auch immer. Also werde ich jetzt auch mein Bedürfnis zu reden und zu machen reduzieren. Das hat natürlich nur Sinn, wenn überhaupt gut geredet wird. Ich will jetzt nicht sagen, dass das also unwichtig ist, sondern wir brauchen natürlich logischerweise ein gutes Gespräch in unserer Ehe, wo wir echt ehrlich sind und über alles austauschen. Aber der Teufel nimmt einfach unsere Schwächen gerne, um uns auch dieses Gebiet so gut wie möglich zu versauen. Das müssen wir einfach verstehen und so gut wie möglich zu kabinieren, dass wir einfach nicht dazu kommen, entspannt und schön einen Liebesakt zu erleben. Das brauchen wir aber für unsere innere Nähe miteinander. Wenn wir das nicht haben, dann fängst du an zu streiten. Dann kommst du auf keinen grünen Zweig mehr mit Entscheidungen. Da geht gar nichts mehr, versteht ihr? Und das werden wir wahrscheinlich auch bestätigen. Also sicherlich hat jedes Paar irgendwo anders eine Bedürfnis, wie oft und wie viel man miteinander Liebe macht. Aber definitiv kann das nicht 2-mal im Jahr sein. Ne? Dann ist eigentlich die gesamte Ehebeziehung schon hinüber. Also die Frau kann dazu lernen, was Spontanität betrifft und was für welche Stellenwert verschiedene Probleme haben. Dann das nächste ist auch, dass dieses die ganze Gebiet Sex so pervertiert ist in unserer Gesellschaft, in Medien, durch Pornos, durch alle möglichen Dinge. Und das ist alles schlau eingefädelt vom Teufel, um einfach die wirkliche Freude und die Entspannung und das echte Schöne daran auch zu vermiesen. Weil jetzt als Christ sagst du dir, solche Kleidung ist schicklich und das sieht auch nicht gut aus. Aber Gott hat uns gemacht als Frauen, um unsere Männer zu erregen, logisch. Und wir dürfen das auch, wir müssen das auch, wir müssen unseren Mann verführen können. Versteht ihr das? Und das soll auch so sein. Das ist nichts Schmutziges, das ist auch nichts Schlechtes. Da kannst du dir auch mal was Hübsches kaufen. Weil wenn wir unseren Mann nicht verführen, irgendjemand wird ihn schon verführen. Denk mal ganz kurz bitte nach. Denk mal bitte nach. Wir hatten mal das Ding, das ist schon ein paar Jahre her, dass eine Frau gesagt hat, ja, mein Mann, und der guckt Pornos an und der, ach, und war ganz zerknirscht. Und dann haben wir sie gefragt, ja, wie sieht es denn mit eurem Sexualleben so aus? Ach, da machen wir schon lange nichts mehr. Also, so, gut, jetzt kurz Vorwurf zurückspulen. Jetzt probieren wir es mal umgedreht. Du bist doch verheiratet mit deinem Mann, ja? Na, dann darfst du doch auch mit dem schlafen. Du darfst ihn doch verführen, du darfst ihn doch anmachen. Ja? So religiös, ne? So, ach, das schickt sich nicht. Das ist wirklich richtig, also sinnlos. Alles, was in einer Ehe stattfindet, ist in Ordnung, wenn es beiden gefällt. Definitiv. Wenn es einem von beiden nicht gefällt, nur dann ist es auch nicht in Ordnung, dann muss man natürlich selbstverständlich drüber sprechen. Und dann gibt es natürlich noch die Riesenblockade, dass wirklich Missbrauch oder andere Sachen, die vor der Ehe stattgefunden haben oder überhaupt eine sexuelle Beziehung vor der Ehe, auch mit demselben Mann, natürlich ein fettes Hindernis sind für ein gutes und ausgeglichenes Sexualleben. Das muss man einfach wissen und da muss viel Gebet und Seelsorge her und vielleicht auch Gebetsunterstützung von einer Vertrauensperson, noch eine dritte Person, wo er das zusammen klärt, weil der Teufel ist einfach echt drauf und wir sagen auch zu unseren jungen Leuten, die wir auch auf Ehe vorbereiten, es ist nicht so, dass Gott uns was vorenthält, wenn er sagt, also vor der Ehe ist es nicht gut, miteinander zu schlafen, sondern der Teufel will einfach zerstören, dass ihr eine gute Zweisamkeit habt. Und das ist ihm schon so viel gelungen. Und da ist schon so viel Kummer und Traurigkeit in Ehen, in jungen Ehen da, weil eben genau das schon vor der Ehe kaputt gemacht worden ist. Und das ist wirklich übel. So, jetzt gibt es natürlich auch noch die lieben Kinder, die uns da auch öfters einen Strich durch die Rechnung machen, als uns lieb ist. Und das ist auch eine besondere Situation. Frauen, die schwanger sind, Frauen, die Kinder kriegen, Frauen, die stillen. Und wir Frauen, wir haben wirklich eine wichtige Aufgabe, wirklich auch in dieser Zeit, das Sexualleben trotzdem zu pflegen. Auch wenn das natürlich nicht so geht, wie wenn alles ganz normal läuft. Weil Männer sind nicht schwanger, Männer kriegen keine Kinder und Männer müssen nicht stillen. Entsprechend können die das auch nicht wirklich verstehen und denen das abzuverlangen, das ist irgendwo, also im Sinne von abverlangen, ist es sinnlos. Versteht ihr? Ein Mann, der dich liebt, wird sich sicherlich nein denken und sagen, ja, ich glaub's dir, dir geht's heute nicht gut oder ja, Es ist einfach so, aber wir wollen auch unseren Mann verstehen, der in dieser Situation so nicht drin ist, sondern der daneben ist und besonders, wenn es das erste Kind ist, besonders daneben steht. Weil bis dahin war unsere Beziehung zu unserem Mann das Wichtigste und Beste und Höchste und Größte, dann kommt das Kind und es ist alles anders und der steht in irgendeiner Ecke und darf das mal streicheln. Das ist schön, vielleicht du es sogar wickeln. Aber das Vertraute, was du mit deinem Mann hattest, teilst du dann mit deinem Kind. Und das ist eine ziemliche Herausforderung für den Mann. Und das müssen wir uns irgendwo mit vor Augen halten. Auch wenn dann Sex in dem Sinne eine lange Zeit auch nicht möglich ist, weil einfach auch die Blutung da ist und das alles. Und auch mit dem Stillen ist es ja nicht immer so einfach. Müssen wir das trotzdem pflegen. Und müssen wir dem Mann Wertschätzung entgegenbringen, wenn es in dieser Zeit ist, das ist wirklich wichtig. Wir können nicht sagen, man muss es doch verstehen, ich habe jetzt ein Baby und da ist es jetzt so. Da gehen viele Beziehungen echt kaputt und da müssen wir uns auch gerne mal in den Mann hineinverdenken, wie es ihm geht. Natürlich, logisch, miteinander reden. Logisch, ne? Wenn man miteinander spricht, weiß man, wie es dem anderen geht. Zeit nehmen dafür. Nicht nur Zeit nehmen für das Kind, Zeit nehmen für den Mann bewusst. Wenn man was bewusst ankeilt, macht man es auch. Wenn ich mir bewusst sage, nächste Woche gehe ich ins Kino, gehe ich ins Kino. Versteht ihr das? Man sagt immer, ach, das kann ich nicht. Wenn ich sage bewusst, ich will das tun, dann tue ich das auch. Also einen Urlaub planen, da sind wir alle bewusst genug. Aber bewusst genug zu sein, ein Gespräch zu führen über meine Gefühle und ob mein Mann gut geht, weil ich ein Baby habe. Also natürlich hat er das Baby auch, aber natürlich habe ich in erster Linie den ganzen Tag das Baby. Miteinander sprechen, das ist wirklich wichtig. Da müssen wir einfach ran. Und weil wir manchmal mehr reden als unser Mann, müssen wir dann, wenn es zum Gespräch kommt, lernen, mal den Mund zu halten. Das ist ein ganz interessantes Ding. Warten, bis der andere sich tatsächlich äußert. Ihn dazu ermutigen und warten, bis er redet und ausreden lassen. Nicht schon wieder sagen, ja, und also ich bin jedenfalls so ein Mensch, der Sätze vollendet. Das macht mein Mann manchmal wirklich wuschig. Ich kann in seine Sätze alle vollenden. Das ist zwar nicht unbedingt das, was er gedacht hat, aber sie sind auf alle Fälle vollendet und er sagt dann nichts mehr. Also wenn euer Mann mal nichts mehr sagt, dann liegt das vielleicht dran, dass ihr schon 3 Sätze von ihm vollendet habt. Also ich glaube, manchen Frauen geht es vielleicht auch so wie mir. Das ist keine gute Eigenschaft. Echt. Ich entschuldige mich da auch regelmäßig dafür, aber ja, wir arbeiten noch dran. Versteht ihr das? Also wenn es zum Reden kommt und ihr nehmt euch Zeit, dann redet bitte nicht so viel und lasst euren Mann mal was sagen. Genau. Ich meine, dieses Geheimnis von dem Bund, dass der eine dem anderen gehört, das hat auch Paulus sehr gut ausgedrückt im 1. Korinther 7, Vers 4. Die Frau verfügt nicht über ihren eigenen Leib, sondern der Mann. Ebenso aber verfügt auch der Mann nicht über seinen eigenen Leib, sondern die Frau. Das bedeutet auch, dass wir unseren Mann pflegen. Das bedeutet auch, dass wir sagen, pass mal auf, deine Hose ist zu kurz. Pass mal auf, ich bügel das Hemd jetzt, weil es so verbobelt, kannst du nicht gehen. Das bedeutet alles, verstehst du? Das ist nicht einfach nur, dass man sagt, ja, ich gehöre meinem Mann und er gehört mir. Und damit hat sich's. Sondern wir sind dabei sehr praktisch. Das bedeutet auch, dass der Mann für uns sorgt. Und wenn ich mal eine neue Paar Schuhe brauche, dann geht er mit mir ein paar Schuhe kaufen. Das bedeutet es auch. Oder ich gehe selber und sage dann, wie viel sie gekostet haben. Ja, ich kenne es schon, so ist das auch immer. Aber prinzipiell teilen wir das, verstehst du? Wir teilen, dass er gerne sich mal hinsetzt und mal nichts macht und einfach bloß mal in irgendeine Röhre gucken will. Also das sind ja jetzt auch Flatscreen und hast du nicht gesehen, aber früher war das mal eine Röhre. Und er teilt mit uns, dass wir gerne mal einkaufen gehen. Also, wir teilen unser Leben. Mein Leben gehört ihm, sein Leben gehört mir. Das bedeutet aber auch, dass wir das respektieren, dass es so ist. Natürlich bis zu einem gewissen Maße, ne? Jetzt nicht nur, aber wenn beide, wie wir es jetzt gerade machen, dass wir das auch lehren, beide auf demselben Weg sind, dann ist das der Weg, um gut miteinander auszukommen. Ich respektiere, dass er jetzt mal eine Stunde zu niemandem sprechen will und niemanden hören und sehen will. Genau, das geht. Und das sorgt für viel Entspannung in der Familie. Natürlich nicht nur, ne? Das ist nur ein Aspekt oder ein Teil unseres Zusammenlebens. Aber ich meine, letztendlich basiert unser Bund miteinander ja auf dem Bund, den Jesus mit uns geschlossen hat. Und das hat viel mit Vergebung zu tun, das hat viel damit zu tun, sich zu versöhnen und einfach wieder neu anzufangen. Und das ist nicht so, dass alle Ehen, auch wenn sie besonders toll aussehen von außen, alle besonders toll sind, sondern jeder ist da auf dem Weg. Und jeder muss wieder miteinander beten und miteinander reden und wieder neu anfangen. Aber Gott will uns dort vorwärts bringen. Und diese grundsätzliche Charaktereigenschaft der Demut und der Sanftmut, die muss einfach trainiert werden und das ist entgegen allem, was wir in unserer Gesellschaft, in unserer Welt sehen. Das müssen wir immer wieder uns sagen. Diese ganze Macho-Nummer von Männern, die passt überhaupt nicht da rein, weil für die gilt definitiv genau Demut und Sanftmut. Und unsere ganze feministische Bewegung und Selbstverwirklichung und hast du nicht gesehen, passt dort auch nicht rein, weil auch dort gilt Demut und Sanftmut. Also es ist jetzt nichts anderes und Berufungen und Erwählungen sind nicht unterschiedlich zu Mann und Frau, sondern Gott hat uns das allen so gegeben oder vorgelegt, dass wir uns damit schmücken sollen. Und jetzt der vierte Punkt, dass wir für unseren Mann beten. Wir müssen uns einfach bewusst sein, dass der Spruch, dieser absolut glaubensvolle Spruch, na, da kann man nur noch beten. Kennt ihr den? Ja, wir sind alle aus der Kirche. Nur noch beten. Impliziert, es hilft nicht, das hilft wahrscheinlich auch nicht. Und das ist auch so eine Lüge, die in unserem Kopf drin ist. Mit Beten bewirken wir richtig viel. Auf eine gute Art und Weise für unseren Mann zu beten, auch für Lücken, die wir sehen, auch für Defizite, auch für irgendwelche Baustellen, das lohnt sich. Gott hört das gerne. Wie können wir für unseren Mann sinnvoll beten? So ein Gebet für den eigenen Mann geht immer los mit Dank. Immer mit Dank. So, wenn du nämlich anfängst zu danken, dann bist du herausgefordert, deinen Groll, deinen Zorn, dein Beleidigtsein, dein Recht haben müssen hinzulegen. Sonst kannst du nämlich nicht vor deinem Mann danken. Und ich glaube, dass Gott das will, weil das ist eine echt wichtige Voraussetzung, geistliches Leben hervorzubringen oder geistlich zu beten. Wenn wir auf eine seelische Art und Weise für unseren Mann beten, ach Herr, mach doch, dass er endlich kapiert. Versteht ihr, was ich meine? Das macht man gerne oder das geht schnell. Aber das ist nicht der geistliche Dienst, den wir unserem Mann tun können. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir anfangen mit Dank und den Heiligen Geist dann fragen, wo ist der Grund dafür? Oder gib mir ein Bibelwort, ein Vers, den ich für meinen Mann beten kann. Und das kann schon mal doch 2 Jahre dauern, dass du so einen Bibelvers hast. Gott lässt dich gerne mal suchen. Und es ist gut, im Wort Gottes zu suchen und auf den Heiligen Geist zu hören, wie kann ich für meinen Mann beten? Und dann kommt auch das wieder in die Relation, dass wir sagen, wir haben einen Dienst und wir haben eine Berufung von Gott. Wo ist die? Wie sieht die aus? Was haben wir zu tun? Und ich denke immer, es wird immer sehr hoch gestochen, Apostel, Prophet, Hirte und Lehrer. Und es wird so oft übersehen, die kleinen Dinge, die schon den ganzen Tag vor der Tür sind. Der Arbeitskollege, der jede Woche mal reinschneit. Oder was weiß ich, die Kinder, die laufen von der Schule mitgebracht werden, weil eben bei uns gibt's was zu essen, bei denen gibt's nichts zu essen. Oder irgend sowas, wo du sagst, da sind doch schon Dienste da, die Gott, wenn wir so mit dem richtigen Herzen tun, viel höher bewertet als irgendeine großen Dienst, sag ich mal, der vielleicht aus eigener Kraft aufgeblasen worden ist. Denk mal nach. Es gibt große Worte für Dienste, die eigentlich gar nichts tun. Und wenn aber ein Kind getröstet wird, weil es in deiner Familie mal aufgenommen wurde, vielleicht auch bloß für ein paar Stunden, das ist was wert vor Gott. Genau wie das mit der häuslichen Arbeit, ne? Was wir vorhin gesagt haben. Das ist was wert für Gott. Und das ist mehr wert, wenn wir das mit diesem ehrlichen Herzen tun und da in kleinen Dingen anfangen, treu zu sein, um zu finden, was unsere Berufung ist, auch als Ehepaar. Genau. Und dann steht im Philipper 2, das wird ja auch immer auf die Gemeinde angewendet, Philipper 2, Vers 2. Aber ich glaube, dass wir das ganz dringend auf unsere Ehen anwenden müssen, auf unsere Beziehung. Dass ihr dieselbe Gesinnung und dieselbe Liebe habt, einmütig eines Sinnes seid. Nichts aus Eigennutz oder eitler Ruhmsucht tut, sondern dass in der Demut einer den anderen höher achtet als sich selbst. Ein jeder sehe nicht auf das Seine, sondern ein jeder auch auf das des anderen. Und ich glaube, dass wenn beide damit beginnen, sich in Demut einander unterzuordnen und um Vergebung zu bitten Und nicht mehr nur das zu suchen, was einem selber schön ist, sondern besonders das, was dem anderen gefallen könnte, dass dann jede Beziehung auch wieder hergestellt werden kann. Es ist einfach wirklich wichtig, dass wir erkennen, dass unsere seelischen Bedürfnisse und Defizite und die ganzen auch emotionalen Lücken, die wir haben und alles, wo es auch immer herkommt, dass das nicht geheilt werden kann, indem dass wir darauf seelisch reagieren, sondern Gott will, dass wir den Geist und die Seele trennen. Das heißt, dass wir das Wort Gottes und die geistlichen Wahrheiten dem gegenüberstellen, wie es uns geht. Und dann ist der Heilige Geist oder auch Jesus in der Lage, unser Herz dorthin zu bringen und dorthin zu verändern. Und das ist was, was wir können unsere Herzenshaltung nicht ändern und unser Mann kann unsere Herzenshaltung nicht ändern, auch Zufriedenheit oder Unzufriedenheit, was man gerne auf Menschen schiebt. Sondern wir müssen uns selber demütigen und sagen, Herr, verändere mein Herz. Ne? Also alles das geschieht durch Gebet, durch einander unterstützen im Gebet und wenn es wirklich gut kommt und man ist echt dorthin gewachsen, zusammen zu beten, das ist richtig gut. Und auch für andere dann einzustehen, für andere Fürbitte zu tun, dann kommen wir in die Hohe Schule des Gebetsdienstes, der einfach getan werden muss, besonders auch in der Gemeinde, für die Gemeinde. Ist immer schön, ja, wir beten für das Land und für die Kinder in Indien. Und hast du nicht gesehen? Und wie viele beten denn für deine Gemeinde? Wie viele beten denn für deine Gemeindeleiter? Das ist wirklich wichtig. Das ist nicht von der Hand zu weisen. Wenn du mit deinem Mann dafür beten kannst, dann ist das eigentlich schon ein Riesending. Und dann kann Gott weitergehen. Gott sagt, wer im Kleinen treu ist, den kann ich über viel setzen. Aber wenn wir im Kleinen nicht treu sind, wie kann uns der Herr Größeres anvertrauen? Ich kenne Leute, die sind sehr unzufrieden mit dem Zustand, dass sie nichts Größeres kriegen und das Treusein im Kleinen hängt noch so. Das heißt, wenn Dinge nicht zu Ende gemacht werden oder Sachen einfach nur auf der halben Strecke und mit halber Kraft getan werden, na ja, dann gibt es logischerweise keine größeren Aufgaben oder würde man ja auch rein menschlich nicht tun, ne? Aber Gott ist auch so, weil das, was er hat, sein Reich, ist sehr wertvoll, weil es besteht aus Menschen. Gottes Reich besteht nicht aus Bauwerken, aus Häusern, sondern aus Menschen. Und die sind sehr wertvoll. Und die, eine Berufung für Menschen zu haben, das ist, da muss man Ehrfurcht davor haben. Das ist nicht ein bisschen, sondern das ist sehr wichtig und das ist kostbar für Gott. Okay, das zum geistlichen Zusammensein. Und ich denke, dass ihr könnt Fragen stellen, wenn ihr möchtet. Wir können auch erstmal zusammen beten, wie ihr wollt. Vielleicht gibt es auch Gesprächsbedarf. Wir wollen auch entweder vielleicht heute Abend oder morgen auch noch Zeit lassen, dass ihr wieder wie heute Mittag auch auf die Zimmer gehen könnt oder auch auf die Wiese, wenn es nicht regnet. Irgendwo sitzen und miteinander reden, einfach die Zeit echt nutzen, um sich auszutauschen. Das ist mir wichtig geworden. Wie siehst denn du das, dass man gemeinsam vorwärts kommt? Dort, wo man vielleicht schon lange nicht mal drüber gesprochen hat. Das wieder mal anzugreifen und zu sagen, hey, lass uns doch mal vorwärts kommen damit. Nicht mit diesem unzufriedenen Unterton, sondern einfach mit diesem Ding, dass man was weiß, wir haben eine Verantwortung, nicht nur für uns selber, wir haben eine Verantwortung für unsere Gemeinde, wir haben eine Verantwortung für den Auftrag, den Gott uns als Gemeinde gegeben hat, insgesamt, für andere Leute. Das, was die Berufung ist, die auf unserer Gemeinde liegt, die muss ja getan werden. Die wird ja nicht getan, weil irgendwo was vom Himmel schwebt, sondern wird ja von Menschen getan. Und die Menschen sind wir. Genau. Und deshalb ist es so wichtig, dort vorwärts zu kommen.